Hallo und herzlich willkommen hier bei der Sendung Absinth beim Freien Radio Tübingen-Reutlingen. Am Mikrofon begrüßt euch Silke Bauer. Heute interviewe ich Alois Lucke, Präsident des Jenischen Kulturverbandes Österreich. In den letzten Sendungen habe ich ja schon mehrere Interviews geführt, etwa mit dem Schweizer Historiker Thomas Wonka und mit Timo Wagner vom Jenischen Bund Deutschland, und zwar über die Lage der Jenischen in Süddeutschland und in der Schweiz. Und heute wird es eben um Jenische in Österreich gehen. Zuerst aber noch ein paar Worte zu den Jenischen, da sie ja als Minderheit vielen hier nicht bekannt sind. Und ich entnehme das jetzt eigentlich der Homepage des Jenischen Kulturverbandes Österreich, denn ich kann es selber gar nicht besser ausdrücken und das deckt sich auch mit meinen eigenen Recherchen. Also, die Jenischen sind ein gelegentlich mit den Roma verwechseltes eigenständiges Volk. Ihre Herkunft ist ungeklärt. Teile der jenischen Sprache weisen auf eine sehr lange Geschichte hin. Also, es gibt sehr viel Keltisch, wie auch jiddische Elemente im Jenischen. Teilweise werden die Jenischen auch als weiße Zigeuner bezeichnet. Das war vor allem früher so. Da kann man mal einige ältere Leute noch dazu fragen. Sie wurden deshalb als weiße Zigeuner bezeichnet, da sie im Vergleich zu den Roma eine hellere Hautfarbe haben. Dass es überhaupt zu einem Vergleich mit den Roma kam, liegt daran, dass Jenische als Randgruppe der Gesellschaft oft in ähnlichen Berufen tätig waren. Also Scherenschleifer, Korbflechter, Gaukler, Pferdehändler, Wander, Handwerker, Altwarensammler und natürlich auch Musiker. Und die Jenischen führten eben auch ein nomadisierendes Leben. Heutzutage sind die meisten Jenischen in Deutschland halbsesshaft oder sesshaft. In der Schweiz gibt es rund 50.000 Jenische, von denen noch 3.500 ganzjährig auf Reise fahren und nicht sesshaft sind. In Deutschland leben rund 200.000 Jenische. Der Jenische Bund in Deutschland schätzt die Zahl höher auf 400.000, aber der Jenische Kulturverband Österreich schätzt sie auf 200.000. Das ist deshalb auch nicht ganz einfach, die Zahl zu schätzen, weil viele sich letztendlich nicht so melden, weil sie immer noch Angst vor Behörden haben. Also mehr als die Hälfte der Jenischen in Deutschland leben in Bayern, Baden-Württemberg und in Saarland. Rund 30.000 davon leben immer noch auf Walse. 35.000 Bekennende leben in Österreich, vorwiegend im Burgenland, im Mühlviertel und im Waldviertel. Rund 3.500 davon leben als ganzjährig Fahrende in Österreich. Wobei die sogenannte Dunkelziffer, also die Verborgene, ein Vielfaches ist, weil die Jenischen auch in Österreich immer noch Nachteile zu befürchten haben seitens der Behörden. Für andere Länder wie Frankreich und die Benelux-Staaten liegen keine Angaben zum Bevölkerungsanteil der Jenischen vor, da diese bislang einzig in der Schweiz als nationale Minderheit anerkannt sind. Das muss man noch wissen über die Geschichte der Jenischen, dass sie im Dritten Reich als sogenannte Zigeunermischlinge oder auch als Asoziale verfolgt wurden, in Konzentrationslager deportiert und vielfach ermordet wurden. Dieser Völkermord wird in der Bundesrepublik Deutschland bis heute nicht anerkannt, wohingegen der Völkermord an den Sinti und Roma seit 1982, was auch sehr spät ist, anerkannt wird. In Österreich wird überhaupt gar kein Völkermord anerkannt, weder an den Sinti und Roma noch an den Jenischen. Die Geschichte der Jenischen ist vor allem in der Schweiz ein viel diskutiertes Thema, da dort von den 1920er bis in die 1970er Jahre jenische Kinder durch die sogenannte Hilfsaktion Kinder der Landstraße zwangsweise von ihren Eltern getrennt wurden, um das Jenische zu bekämpfen und die Leute im Staatssinne zu disziplinieren. Viele Jenische wurden in diesem Zeitraum zwangssterilisiert. Das gilt besonders für jenische Frauen in der Schweiz. Heute gelten die Jenischen in der Schweiz als nationale Minderheit und in Österreich als Volksgruppe. Ähnliche Gruppen gibt es auch in anderen Ländern, so zum Beispiel die spanischen Quinqui, die mit den Jenischen ethnische Gemeinsamkeiten haben, und die Tinkers oder Pervy in Großbritannien und Irland, die den Jenischen soziologisch ähneln. Und ich spiele jetzt einfach mal die nächste Musik. Und nach der Musik beginne ich mein Interview mit Alois Lucke, dem Präsident des Jenischen Kulturverbandes. Thank you. Ja, hallo, und ich bin jetzt zurück wie versprochen. Und bei mir am Telefon ist jetzt der Alois Lucke, der Präsident des Jenischen Kulturverbandes von Österreich. Hallo, Herr Lucke.
Hallo und schönen guten Tag.
Können Sie uns etwas über die Geschichte der Jenischen in Tirol erzählen?
Ja, das kann ich Ihnen. Und zwar die Geschichte des jenischen Volkes hier in Österreich, in Tirol und der Schweiz ist eine, wollen wir mal sagen, traurige und jahrhundertlange Geschichte der Ausgrenzung, der Verfolgung, der erzwungenen Armut, aber auch der Ermordung des Volkes. Systematische Auslöschung dieser Volksgruppe.
Wie ist es denn, was für Berufe hatten denn die Jenischen?
Also, gängige Berufe des jenischen Volkes war eben das Kleingewerbe oder, wie man ganz gern in der Wirtschaft sagt, das Störgewerbe. Vorher waren es Spengler, Zimmerleute, Scheren- und Messerschleifer, Glockengießer, Bader. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so bekannt ist, das Wort Bader. Und zwar sind die Bader die Vorläufer der heutigen Mediziner. Die Bader waren damals die Kräuterkundigen, also kundigen Personen, hauptsächlich sogar Frauen auch. Dann waren es Weber, Grobflechter, Pfannenflicker, dann auch Abdecker. Also sie haben Tierkadaver entsorgt. Sie waren sogar Vorbeter, Erntehelfer, Obst- und Gemüsehändler, Kurzwarenhändler, Regenschirmflicker, Wettstein- und Sensenhändler, sogar Heiratsvermittler waren sie. Also kurz und gut, sie haben mit allem gehandelt und auch einige Artikel selbst erzeugt, wie zum Beispiel die Mausefallen von Nerod. Die ist ja sehr, sehr bekannt in Deutschland. Das war ein richtiger Industriezweig, aber in Heimarbeit. Und das war ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt.
Können Sie uns denn noch mehr erzählen über die Verfolgung und Ausgrenzung der Jenischen in der Vergangenheit?
Ja, die Verfolgung in der Vergangenheit, die geht schon über Jahrhunderte, wie gesagt. Also es war zum Beispiel 1675 gibt es da das berühmte Theaterstück Die Kinder des Teufels von Felix Mitterer, der was das sehr, sehr genau recherchiert und dokumentiert hat und da ein Theaterstück geschrieben hat. Da wurden zum Beispiel vor dem Salzburger Dom, weil in Salzburg die Wirtschaft sehr, sehr schlecht war, wurden die Jenischen, ganz besonders die Kinder, als Sündenböcke verwendet. Der Klerus, der was damals in Salzburg regiert hat, hat da 133 Kinder verhaften lassen, hat sie dann gefoltert und hat sie grausam vor dem Dom durch den Scheiterhaufen ermordet. Es ist einfach die Tatsache.
Wie sieht es denn aus mit den Zünften?
Ja, das ist ein sehr, sehr leidiges Thema mit den Zünften, da eben, wie gesagt, das jenische Volk Kleinhandwerke betrieben hat und in den damals sehr, sehr kleinen Gemeinden und in den damals sehr, sehr engen Wirtschaftsräumen in den Gemeinden ihre Gewerbe vom Frühjahr, also sprich circa März bis circa Oktober, gerne unterwegs angeboten haben, in anderen Dörfern, in anderen Städten, und dort wurden dann Zünfte gegründet, die das Handwerk des jenischen Volkes dann in ihren Gemeinden, in ihren Städten verboten haben, sie als Konkurrenz betrachtet haben. Es gibt da von Urkunden, zum Beispiel in der Schweiz, wo dann die Kupferschmiedezunft den Gendarm anhält, die fremden Kupferschmiede zu vertreiben, sprich auszuschaffen, um eben ihren eigenen, um eben ihre eigenen Wirtschaftsinteressen zu vertreten und zu wahren.
Wie sieht es denn heute aus mit den Jenischen? Also wie werden die denn heute noch in ihren Rechten beschnitten? Beziehungsweise gibt es denn so einen Gleichheitsgrundsatz inzwischen, also in der wirtschaftlichen, eine wirtschaftliche Gleichstellung?
Nein, Frau Bauer, nein. Also von einem Gleichheitsgrundsatz sind wir weit davon entfernt. Sehr weit. Aber das gilt nicht nur für Österreich so, das gilt auch für Deutschland, das gilt für Frankreich, das gilt für Irland, das gilt für England und auch für die Schweiz. Also von einem Gleichheitsgrundsatz kann überhaupt keine Rede sein. Wir haben hier in Österreich in der Gewerbeordnung einen Paragraphen, den gibt es zwar, diesen Paragraphen gibt es in Deutschland nicht, sondern nur in Österreich, der zum Beispiel der Paragraph 53, 54, der was besagt, dass Feilbieten, also Anbieten von Ware im Umherziehen verboten ist. Außer es sind Gärtner, Bäcker, Metzger, also alle dürfen, nur das jenische Volk nicht. Es ist der sogenannte Gummiparagraph, der was wirklich nur auf das jenische Volk oder eben andere reisende Händler oder Arbeiter hin gezielt erstellt wurde.
Das heißt, die einheimischen, sagen wir mal, Bäcker, die dürfen das. Aber eben diesen Paragraph hat man, um letztendlich Fahrende auszugrenzen.
Jawohl. Es gibt sogar einen Absatz in diesem Paragraphen zum Beispiel, dass wenn der Gemeindevorsteher das erlaubt, dann dürfen alle. Natürlich wird der Gemeindevorsteher seine Unternehmen in den Gemeinden, ob Städte, Dörfer, natürlich schützen und wird das nicht erlauben und erlaubt es auch nie. Also es ist ein wirtschaftliches Vernichten einer ganzen Volksgruppe, die über Jahrhunderte und vielen, vielen Epochen hin wandernd ihren Lebensunterhalt verdient hat, und somit schneidet man diesen Menschen den Wirtschafts-, also das Überleben ab, ganz einfach.
Das sind ja jetzt die Selbstständigen. Wie sieht es denn aus, wenn man sich anstellen lassen möchte in Österreich? Hat man da Nachteile aufgrund seines Namens oder der jenischen Herkunft?
Schauen Sie, Frau Bauer, ich brauche nur, schauen Sie, ich bin 50 Jahre alt, ich bin Vater von 4 Kindern, drei davon sind erwachsen, und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich damals als junger Bursche bei Firmen beworben habe, und damals hatten wir keine Arbeitsknappheit und keine Wirtschaftsprobleme. Und wenn ich hingegangen bin, mich vorgestellt habe, dann hat man mich vorerst gleich mal gefragt, wie ich heiße. Dann habe ich meinen Namen gesagt und der hat damals Haslacher geheißen. Ich musste dann später den Namen ändern, um meine Familie zu schützen. Und wie ich da Haslacher gesagt habe, hat er gesagt, wie heißen Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, Haslacher. Dann hat man gesagt, wie, Haselbacher? Und dann habe ich gesagt, nein, Haslacher. Was, Haselwand? Dann habe ich gesagt, nein, Haslacher. Ja, wir rufen Sie später an. Also, es war völlig chancenlos, nur einigermaßen eine Arbeit zu bekommen. Ja, wenn niemand die Arbeit machen wollte und wenn die Arbeit zu schwer war oder zu schlecht bezahlt, dann hat man sich darauf heruntergelassen, unter Anführungszeichen natürlich gesprochen, auch einem Jenischen diese Arbeit zu geben. Aber Familien ernähren, das war sehr schwer. Also da musste ein Jenischer schon sehr findig sein, um eben seine Familie ernähren zu können. Entweder er war ein guter Musiker oder er hat eben ein besonderes Geschick gehabt im Handwerk und konnte so auf selbstständiger Basis seine Familie ernähren.
Ich habe jetzt mal noch eine Frage wegen der Namensänderungen. Ich habe jetzt gehört, dass es oft gar nichts gebracht hat, zumindest in Bezug auf die Behörden, weil selbst wenn man den Namen geändert hat, ist die Polizei einem dann doch trotzdem noch hinterhergestiegen.
Ja, das stimmt, Frau Bauer. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben damals für die Namensänderung, aber das war ja sinnlos, weil die Polizei führt Akten, ob sie straffällig worden sind oder nicht. Das war ja total unrelevant. Es wurde einfach über die Volksgruppe wurden Akten angelegt und jeder wusste natürlich, dass man Jenische ist. Es gibt sogar eine bei der Tiroler Landesregierung eine Liste und auch bei der Polizei und Gendarmerie gibt es eine Liste von jenischen Namen. Und ich muss schon sagen, also die wenigsten davon sind kriminell. Also
Jetzt ist so, ich würde gerne jetzt mal die nächste Musik einspielen und dann können wir uns nach der Musik noch ein bisschen weiter unterhalten.
Natürlich gerne.
Hier geht es jetzt weiter mit dem Interview, das ich mit Herrn Lucke führe vom Jenischen Kulturverband Österreich. Wir haben ja gerade schon über die Probleme gesprochen, die Jenische bis heute in Österreich haben. Und jetzt meine Frage an Sie als Präsident des Jenischen Kulturverbandes. Was müsste sich denn ändern für die Jenischen in Österreich?
Ja, Frau Bauer, sehr viel, leider. Es wäre mal sehr, sehr wichtig, dass einmal die Jenischen als Volksgruppe anerkannt werden. Es wäre sehr, sehr wichtig, dass einmal endlich nach so vielen Jahren und Jahrhunderten die Vergangenheit wirklich so dargestellt wird, wie sie wirklich war, auch die NS-Zeit. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass das jenische Volk eine wirtschaftliche Gleichstellung erfährt. Einfach so wie jeder andere Bürger unserer Länder auch. Es müssen die Verfolgungsmaßnahmen durch die Polizei beendet werden. Es müssen die juristischen Maßnahmen aufhören.
Was sind denn das für juristische Maßnahmen zum Beispiel?
Die juristischen Maßnahmen zum Beispiel sind eben die Gewerbeordnung. Eben der Paragraph 53, 54. Dann die Verfolgung durch die Polizei. Da geht es aber schon in die Politik hinein und...
Was macht denn da die Polizei zum Beispiel?
Ja, die Polizei zum Beispiel nimmt den Jenischen ihre Waren ab oder sie verfolgt sie bei ihren Handelsreisen.
Aber man muss sagen, also dass trotz Gewerbescheins werden ihnen ja die Waren abgenommen.
Eben, es ist eben so, es ist ja unbestritten, dass hier in Österreich, ganz speziell Tirol, Innsbruck, die Polizeidirektion ein großer Mittäter des Nationalsozialismus war. Das ist unbestritten. Wissenschaftlich belegt. Die Polizei bei uns verlangt Trinkgelder, wollen wir es mal so nennen, von gewissen Unternehmen. Oder man sammelt für den Polizeisportverein. Oder sie werden von den Wirtschaftskammern über die Politik dazu beauftragt, das jenische Volk bei ihrer Arbeit zu stören oder sie zu terrorisieren. Und das ganz bewusst gesagt.
Das heißt, es ist Korruption seitens der Polizei im Spiel.
Ja, das ist bekannt. Das ist aktenkundig. Das weiß man.
Wer bezahlt die denn vor allem? Sie haben genannt die Wirtschaftskammern, also auch die Großindustrie. Oder was ist das für ein Lobbyismus, der da stattfindet?
Ja, das fängt schon in der Politik an. Wir hatten da vor kurzem, ist gar nicht so lange her, einen großen Skandal von unserem Finanzminister, dem Grasser, ehemaliger FPÖler, den hat zum Beispiel die Industriellenkammer, also die Industriellenvereinigung, die persönliche Homepage bezahlt, ca. 130.000 Euro. Unsere Homepage, die was wir vom Jänischen Kulturverband betreiben, kostet nichts. Also, da gibt es Parteispenden. Es werden Rundfunkanstalten werden kontrolliert. Haben wir gerade vor kurzem einen Riesenskandal gehabt und eine Neuwahl der Generalintendantin vom ORF. Und so wird halt...
Ist es seitens der Wirtschaftskammern jetzt, also diese, dass sie
versuchen,
da zu kontrollieren?
Wirtschaftskammern und industriellen Vereinigungen, die nehmen Einfluss in dem, dass sie Gelder an die Politik oder auch Ämter zahlen. Und die sagen es aber offen. Die sagen das ganz offen in Diskussionssendungen, dass es gang und gäbe ist, dass die industriellen Vereinigungen, Ministerien bezahlt und Parteispenden bezahlt oder eben da den Finanzminister Grasser seine persönliche Homepage. 130.000 Euro. Betone noch einmal. Homepage privat 130.000 Euro.
Das ist so eine Frage. Das betrifft dann also dieses Problem, dass sie Wirtschaftskammern und die Großindustrie, letztendlich auch die Ministerien schmieren, also kann man sagen, betrifft ja an sich ja auch das Kleingewerbe insgesamt, also nicht nur die jenischen, sondern das ist ja also insgesamt ein Problem.
Schauen Sie, Frau Bauer, es ist so. So wie es dem jenischen Volk ergangen ist und heute noch ergeht, so ergeht es jetzt auch dem Kleingewerbe insgesamt. Alles, was nicht geliebt oder respektiert wird von den Wirtschaftskammern, den sogenannten, wie wir ganz gerne dazu sagen, VIP-Gesellschaften, alles wird schön langsam dem Ruin ausgesetzt.
Das ist ähnlich wie bei den Zünften eben es war, ne?
Jawohl. Es ist, schauen Sie, die Wirtschaftskammer sind ja die Nachfolgeinstitutionen der Zünften. Von den Zünften. Inkorporationsgebühr damals, wie es war, das ist jetzt ganz ein kurzer Zeitsprung retour, damals haben die Zünfte Inkorporationsgebühren verlangt, das waren 2 oder 3 Jahresgehälter von einem durchschnittlichen Einkommen. Und wer heute nicht parteikonform ist oder politisch die richtige Richtung hat, also dem sein Überleben, das sehe ich schon, also wirtschaftliche Überleben sehe ich wirklich schwer gefährdet. Es ist leider so, ich kann es nicht anders bezeichnen. Wirtschaftskammern, die sogenannten VIP-Gesellschaften, da rede ich auch von den Managern.
Für die Großindustrie ist es natürlich auch ganz praktisch, wenn man vielen Leuten die Lebensgrundlage entzieht, nicht? Dann hat man ja auch sehr viel mehr billige Arbeitskräfte.
Ja, natürlich, Frau Bauer. Es war früher so, dass man zur Zeit der Industrialisierung, das war ca. 1830, die Hochindustrialisierung 1850, wo man einfach das Kleingewerbe vernichtet hat, um der Industrie billige Arbeitskräfte zuzuführen. Und das Gleiche haben wir auch. Schauen Sie bei Ihnen draußen in Deutschland an. Schauen Sie sich die Geschichte an, wo damals draußen in Deutschland die Industrie die Arbeitervertreter eingeladen hat in dubiose Veranstaltungen, wollen wir es mal so nennen, und die dann verwöhnt hat und ihnen Zuwendungen gegeben hat, was ja draußen in Deutschland dann aufgedeckt worden ist. Ich glaube, es war VW, wenn es mich nicht alles täuscht.
Mhm. Gut, also wir können gleich weitersprechen nochmal über die Jänischen. Ich spiele aber erst doch mal ein Stück Musik. Thank you. Ich melde mich jetzt wieder zurück. Wir sind nämlich noch weiterhin jetzt auf Sendung. Und zwar interviewe ich weiterhin den Präsidenten des Jenischen Kulturverbands Österreich, Herrn Alois Lucke. Herr Lucke, wurde denn der Völkermord an den Jenischen oder auch an den Sinti jemals in Österreich anerkannt?
Nein, nein. Völkermord wurde in Österreich nie anerkannt. Österreich hat sich ja bis heute als Opfer dargestellt, als Opfer der Nationalsozialisten, die in Österreich einmarschiert sind, Österreich überfallen haben und. Nur sagt in Österreich niemand dazu, dass da die Wirtschaftskammer in Österreich, also speziell Tirol, ihr gesamtes Vermögen nach Deutschland zum Hitler geschickt hat und gebeten hat, lieber Führer, holen uns heim ins Reich, und das schon 1938. Also es ist die Perversion der Einsicht zur Vergangenheit, also die ist schon himmelschreiend. Und aufgeklärt ist überhaupt nichts worden. Ganz im Gegenteil, also der Massenmörder Karl-Heinz Gross, Dr. Karl-Heinz Gross, der Tausende von Kindern in Wien am Spiegelgrund ermordet hat, der wurde nie verurteilt. Nie.
Es ging um jenische Kinder hauptsächlich, ne?
Hauptsächlich jenische Kinder. Bestialisch ermordet. Dann hat er, also mit medizinischen Versuchen, dann hat er den Kindern die Köpfe abgetrennt und diese Köpfe in Reagenzgläsern für die Universität verwendet. Wissen Sie, wann diese Köpfe eingegraben wurden? Vor circa 3 Jahren in Wien. Und das Absurdeste vom Ganzen, derjenige, der den Spiegelgrund überlebt hat, trägt den gleichen Namen, auch Groß. Und der hat dann auch begonnen aufzubegehren. Dann hat der Dr. Groß, der dann anschließend nach dem Zweiten Weltkrieg eine Traumkarriere hingelegt hat als gerichtlich beeideter Sachverständiger, also gerichtlich beeideter Psychiater, der hat dann das psychologische oder psychiatrische Gutachten von seinem Opfer erstellt. Man muss sich das vorstellen. Ein Massenmörder, ein Opfer, das durch wundersame Umstände überlebt hat, fordert sein Recht, dann stellt der Massenmörder das gerichtlich-psychiatrische Gutachten.
Das ist in Deutschland ja auch ganz ähnlich geschehen. Also da gab es auch solche Fälle, dass ich weiß es von Sinti und Roma, dass sie eben klagten in den 50er, 60er Jahren und als Gutachter die ehemaligen Täter auftraten.
Jawohl. Es ist mir zwar nicht bekannt, dass es in Deutschland auch passiert ist, aber es ist so eine gesellschaftliche und psychologische Perversion, also der Sonderklasse. Mir fällt da nichts anderes ein.
Wie geht denn Österreich heute auch insgesamt mit den Mördern aus dem Dritten Reich um?
Ja, Frau Bauer. Hier in Innsbruck hat es die jüdische Familie, zum Beispiel jetzt die jüdische Familie des Ingenieurs Richard Berger gegeben. Ingenieur Berger wurde aus seiner Wohnung in der Anistraße gezerrt vor den Augen seiner Familie, wurde in ein Auto geprügelt, wurde dann am Inn an einer Bundesstraße von mehreren Personen mit Steinen erschlagen und anschließend in den Inn geworfen. Darunter unter diesen Nazimördern war zum Beispiel der Dr. Gerhard Lausecker, der der Burschenschaft Suevia angehört hat. Und Sie werden es kaum glauben. Dieser Dr. Gerhard Lausecker, der Redelsführer bei dieser Mordaktion war, der steht in Innsbruck am Westfriedhof namentlich auf einer Heldentafel der Burschenschaft Suevia.
Also ich habe mir das angesehen im Internet, das ist ja eine riesige Heldentafel. Also für mich ist es ja auch skurril, dass in einem Friedhof überhaupt eine solche Burschenschaft so eine, also wirklich riesige Heldentafel hat. Generell einfach mal. Und da muss man sich vorstellen, werden eben auch solche Täter aufgeführt.
Ja, aber mit einer solchen Handlung, Frau Power, werden auch künftige Generationen dazu animiert, gleiches Verhalten an den Tag zu legen. Weil wenn man für ein Verbrechen, Mord, durch Erschlagen mit Steinen auf einer Heldentafel angeführt wird, ja, was soll dann ein Jugendlicher, der leichte Tendenz zur Rechtsradikalität erfährt, wie soll der dann entscheiden, was Recht und Unrecht ist? Und da ist die Politik, genauso in Deutschland als wie in Österreich oder in der Schweiz oder ganz wurscht wo, da in Europa, sehr, sehr gefordert. Sowas darf nicht sein. Mörder haben auf einer Hellen- oder Ehrentafel nichts zu suchen. Das ist Verherrlichung von Verbrechen.
Okay, jetzt werde ich erstmal noch mal eine Musik spielen und dann machen wir weiter mit dem Interview. Und ich melde mich jetzt hier zurück. Ihr seid immer noch hier beim Freien Radio Tübingen-Reutlingen und ich interviewe immer noch Alois Lucke, den Präsidenten des Jenischen Kulturverbands Österreich. Wir haben ja gerade gesprochen über Täterverherrlichung in Österreich, also Tätern, also die schlimmste Verbrechen im Dritten Reich begangen haben. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Akten aus dem Dritten Reich? Kommt man da so ran?
Wir haben da in Österreich, ganz speziell in Tirol, die politische Kultur des Überdeckens, Verdeckens oder mundtot zu machen. An die Akten von den Nationalsozialisten kommt man in Österreich überhaupt nicht mehr, also zumindest mal in Tirol sowieso nicht mehr, weil die sind sofort auf sehr, sehr mysteriöse Weise verschwunden. Es ist nur hochinteressant, einige davon, wir haben sie. Und zwar, es hat einen großen politischen Hintergrund, weil sehr viele Nationalsozialisten hier nach dem Weltkrieg, also von 1945 bis heute, an der Regierung waren und das Sagen in Tirol hatten. Zum Beispiel hat man bis vor Jahren oder gar nicht einmal vor einigen Monaten behauptet, dass der ehemalige Landeshauptmann von Tirol, das ist so viel als wie der Ministerpräsident von Bayern ungefähr, dass der nie Nationalsozialist war. Stimmt nicht. Gelogen. Nachweisbar ist, und das hat man erhoben über das, also über Berlin, dass er Mitglied der NSDAP war. Auch von der ÖVP, der Koordinator war nachweislich in den 60er Jahren ein SS-Obersturmbannführer. Solche Leute hatten bei uns in Tirol und auch sonst in Österreich, hatten das Sagen. Und somit ist die Verweigerung von Akten aus dem Nationalsozialismus und auch Hitlers Helfer nach 1945 folglich, dass man die nicht bekommt. Es wird einfach die Einsicht in diesen Akten, also in diese Akten, verweigert.
Jetzt würde mich noch interessieren, die Geschichte nach 45, also in Bezug auf die Jenischen. In der Schweiz sind da ja weiterhin Kinder weggenommen worden, den Eltern in Heime gebracht worden. War das in Österreich ähnlich?
Natürlich, Frau Bauer. Sie können alles von der Schweiz nach Österreich umlegen. Es war so. Ich selbst war ein Opfer dieser Kindeswegnahmeaktion. Ich selbst musste 4 schwere Jahre in Erziehungsheimen oder sprich um Erziehungsheimen verbringen. Es war ein Wahnsinn.
Das war nur aufgrund Ihrer jenischen Herkunft?
Nur rein auf meiner jenischen Herkunft. Es gibt Aktenauszüge, wo genau drin steht, man muss dem jenischen Volk die Lebensumstände und die Lebensweise rauben, nehmen. Die stammt von damals, von ihrem Dr. Ritter, der was in Tübingen studiert hat. Die stammt vom Herrn Dr. Stumpfel hier in Tirol an der Universität Innsbruck, von einer Hildegard Felden. Die stammt von einem Herrn Schmid und.
Wie sieht denn das aus jetzt? Also die Kinder wurden ja weggenommen nach 45. Können Sie da in die Akten einsehen?
Nein. Da heißt es eben immer mit dem Vorwand Datenschutz. Aber wenn ich als Person, als betroffene, involvierte Person eine Akteneinsicht möchte, will oder verlange, dann heißt es immer Tatenschutz. In Wirklichkeit ist das kein Tatenschutz, sondern ein Täterschutz. Es hat, so wie in der Schweiz draußen den Dr. Siegfried, so hat es die Bekämpfer der jenischen Kultur auch hier gegeben, in Tirol, Innsbruck zum Beispiel, Dr. Schweizer, Dr. Linzer, Dr. Heindl und. Es war systematisch vorbereitet, dass die jenische Kultur einfach ausgerottet wird. Und somit ist man auch nach 1945, ich persönlich bin ja 1956 auf die Welt gekommen, und somit hat man uns vorerst hat man den Familienverband zerstört.
Seit wann wird denn das eigentlich jetzt nicht mehr gemacht, dass die Kinder den Jenischen weggenommen werden in Österreich?
Ja, erst seit kurzer Zeit, aber ich glaube, es würde nur das geringste Anzeichen genügen, um wieder solche Maßnahmen aufzugreifen. In Deutschland passiert es noch, das wissen wir. Wir wissen, dass in Deutschland solche Dinge noch passieren.
Ja, das ist mir auch mitgeteilt worden vom Sprecher des Jenischen Bunds in Deutschland, von Timo Wagner, dass er gerade in den letzten 4 bis 5 Jahren sich die Fälle da häufen, dass die Kinder den Eltern weggenommen werden.
Jawohl, zur Umerziehung, unter Anführungszeichen. Nur seitdem in Österreich es eben Organisationen gibt, wie zum Beispiel unsere, den Jenischen Kulturverband, traut man sich nicht so, oder... Und weil doch sehr viel an den Universitäten gearbeitet wird, also ich muss schon sagen, dass hier in ganz speziell an der Universität Innsbruck hier Kapazitäten am Werk sind, die Verbrechen der Vergangenheit schonungslos aufdecken. Und das ist gut so. Das hat aber nichts mit Entschädigungszahlungen zu tun, weil Leid kann man doch nicht mit Geld bezahlen. Das ist doch widersinnig. Wichtig ist, den jenischen Menschen, auch anderen Menschen, das Ehrgefühl wiederzugeben. Das war die Wahrheit, so war es, und jetzt machen wir gemeinsam das Beste daraus. Da möchte ich hervorheben, Herrn Professor Horst Schreiber zum Beispiel mit der Geismeier-Gesellschaft oder in der Schweiz den Thomas Huonker, Dr. Thomas Huonker. Das sind Kapazitäten, die sich auch nicht scheuen, die Wahrheit in den Mund zu nehmen und die Wahrheit schonungslos aufzudecken. Nur wer die Wahrheit kennt, der kann in Zukunft mit der Gesellschaft umgehen. Wir müssen doch alle miteinander leben. Es hilft ja nichts.
Können Sie mir jetzt vielleicht kurz nochmal Ihre Homepage nennen oder ein paar andere Homepages, die Sie empfehlen können?
Ja, es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele Homepages und es ist schon sehr, sehr gut organisiert einigermaßen. Also es ist zum Beispiel der Jenische Kulturverband Österreich. Sie brauchen nur in die Google-Suchmaschine eingeben, Jenischer Kulturverband Österreich oder der Jenische Bund in Deutschland zum Beispiel, der was sehr, sehr gut betreut ist, der wo engagierte Jenische und auch Menschen anderer Kulturkreise engagiert sind, oder Chef Quant in Deutschland oder Jenisch Info zum Beispiel. Das sind so die Homepages, wo man über das jenische Volk die Wahrheit erfahren kann, Frau Bauer.
Gut, also die Sendung naht sich jetzt dem Ende zu. Vielen Dank, Herr Lucke, für das Gespräch.
Bitte gerne, Frau Bauer. Mhm. Und schönen Gruß an Ihre Hörerinnen und Hörer.